Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 11. August 2024. Der 11. Sonntag nach Trinitatis widmet sich unserer Einstellung zu Gott und zu seinem Gnadenhandeln. 1. Petrus 5, Vers 5: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir singen nun vom Lied Erweckt mich alle Morgen, die Strophen 1 und 2.
Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das so. Gott hält dich nicht verborgen, führt mich in den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht, will vollen Lohn mir zahlen. Frag nicht, ob ich versag, sein Wort wird heller strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! Ein Gebet, Autor, unbekannt. Herr, so sind wir versammelt, getrennt, wenn wir darauf blicken, woher wir kommen, aber geeint, wenn wir auf dich blicken. Herr, wir sind angewiesen auf deine Barmherzigkeit, wir erbitten sie. Bleib du uns gnädig zugewandt, du Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Lukasevangelium, 18. Kapitel, die Verse 9 bis 14. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Und Jesus sagte: Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Wir singen nun vom Lied Aus tiefer Not schrei ich zu dir, die Strophe 1.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhöre mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meine Bitte öffne. Denn so du willst das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann Herr vor dir bleiben?
Gedanken zu Galater 2, die Verse 16 bis 21. Ich lese sie nachher. Das mit der doppelten Staatsbürgerschaft ist so eine Sache. Denn der Mensch dient ja zwei Systemen, vielleicht als Deutscher oder als Türke oder als Amerikaner oder als Grieche. Jedes Land kann von dieser Person beanspruchen, Bürger des jeweiligen Landes und auch im Blick auf das jeweilige Recht und Steuersystem sich zu unterwerfen. Die Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft kann auch auf das Urchristentum übertragen werden. Denn der heutige Bibeltext berichtet von einer Auseinandersetzung, bei der es darum geht, ob man sich den jüdischen Gesetzen zu unterwerfen hat, also Jude sein muss, wenn man Christ ist oder eben nicht. Es ist die große Auseinandersetzung der Urchristengemeinde zwischen Paulus und Petrus. Im Apostelkonzil 48 nach Christus wurde festgelegt, dass Heiden, die nicht im jüdischen Staat zugeordnet sind, nicht erst Juden werden müssen, also beschnitten und dem jüdischen Gesetz untertan sind, um Christen zu sein, also am Heil Gottes in Jesus Christus, also auch dem Gott Israels und dem Vater Jesu, die Gnade zu erhalten. Also die Gnade Gottes in Jesus als Christus. So ist es nicht die jüdische Staatsbürgerschaft und Religionsgehörigkeit, sondern die Zugehörigkeit zum Glauben an Christus. Der Gott Israel öffnet sich in Jesus als Christus in kreuzender Verstehung dieser Gnadenzusage, so dass man nicht mehr den Gesetzen, jüdischen Gesetzen zu befolgen hat. So zumindest die Festlegung im Apostelkonzil für die Heiden. Und wie ich schon öfters ausgeführt hatte, gibt es selbst in der Urchristengemeinde erhebliche Auseinandersetzungen um die Richtigkeit des Glaubens. Es ist der spätberufene Paulus, der kein Apostel eigentlich im klassischen Sinne ist, also Jesus selbst nicht persönlich kannte, der gegen den Fels, also Kephas, also Simon, der später Petrus genannt wird, irgendwie aufbegehrt. Denn Paulus wirft Petrus vor, heute vor unserem Bibeltext, dass er den eingeschlagenen Weg im Apostelkonzil nicht konsequent geht. Es geht um diese Entscheidung, dass eben Heiden nicht eine doppelte Staatsbürgerschaft benötigen, also nicht zuerst Juden werden müssen, um über das jüdische Gesetz Heil am Gott Israels zu erhalten. Der heutige Bibeltext ist etwas verschwommen und mit vielen Partizipialkonstruktionen eine geballte Aussage auf die Frage, ob man erst Jude werden muss, beziehungsweise man sich als Christ an jüdische Gesetze halten muss. Ich lese 2. Kapitel aus dem Galaterbrief, Vers 16 bis 21. Paulus schreibt: Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selber als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so wäre Christus vergeblich gestorben. Unmittelbar vorher ist die von mir zu Beginn geschilderte Auseinandersetzung in Antiochien beschrieben. Petrus, Simon genannt, eigentlich Kephas oder Kopf oder dann auch Petrus, der Fels, ist Handwerker, Fischer, der die theologische Denkweise eigentlich sich nicht angemächtigt hat und vielmehr ein Alltagsmensch ist, der sich den Gegebenheiten anpasst, wie eben ein Fischer in seinem Boot, je nachdem was für Wetter oder Wellen sind. Paulus dagegen ist ein Weltbürger, hat die römische Bürgerschaft und ist ein studierter Theologe. Mit vielen Sätzen versucht Paulus, so seine Missstimmung gegenüber dem Kopf und Fels Simon deutlich zu machen. Und vor allem Gezwungenes und Rückwärtsgewandtes betrachtet er. Also gestern auch für morgen einzusetzen, das ist Paulus fremd. Denn Paulus öffnet den Glauben, Jesus als Christus in seiner Theologie, die die Gerechtigkeit erlangen, aus dem Glauben und eben nicht aus der Befolgung von jüdischen Gesetzen. Das ist das, was er propagiert. Das ist seine Mission. Das ist seine Interpretation von Kreuz und Auferstehung. Paulus bricht auf in die Zukunft, und das ist seine wesentliche Sichtweise, sein gesamtes theologisches Handlungsdenken, was ihn bestimmt. Wie auch immer man Jesus von Nazareth als Christus denken will. Einer der wesentlichen Erfahrungen scheint einerseits das Zusammentreffen mit ihm und seiner Besonderheit und zugleich die Erfahrung der Krise im Kreuz und im Aufbruch der Auferstehung andererseits. Die Botschaft des Jesus von Nazareth über das nahe herbeigekommene Reich Gottes, seine Wundertätigkeiten und vor allem seine Besonderheit trägt die Selbstliebe, die Verurteilung als Straftäter, die nachfolgende Auferstehung. Und das führt auch zur Nachfolge. Und wie man immer auch Auferstehung deuten will, ist es eine Erfahrung der Jünger, die Zukunft der Bewegung sichert. Die anfänglichen Versuche, zum Beispiel als Kommunitaristen in der christlichen Urgemeinde in Jerusalem, scheitern letztlich durch den finanziellen Bankrott. Geld auszugeben macht sinnvoll sein im Blick auf die baldige Wiederkunft Jesu. Aber da dies nicht erfolgt, ist es automatisch der Bankrott dieser Konzeption. Letztlich scheitert diese Idee des Petrus, das jüdische Volk zum Jesus als Christus zu bekehren. Der wirkliche Aufbruch entsteht durch Paulus, der die Botschaft des Jesus als Christus als weltumspannender neuen Heilsweg des Gottes des ursprünglichen Volkes Israel bestimmt. Paulus ist der Missionar, der die damals bekannte römische Welt von Spanien bis zur Türkei theologisch für die Zukunft aufstellt. Die Gemeinschaft der Christen ist schon immer an Scheidewegen in der Geschichte gewesen, selbst in der Urchristengemeinde. Und man muss entscheiden, welchen Weg sie gehen. Letztlich wird dieser Weg nicht von vielen, sondern von wenigen bestimmt, wie seinerzeit von Petrus und Paulus. Die Mehrzahl der Gemeinschaft folgt auch ins Verderben. Und insofern ist es gerade die besondere Verantwortung der Führungspersonen und der Theologinnen und Theologen im Blick auf die Angemessenheit der Glaubensvorschläge für die Wandlungsprozesse von Gemeinschaft. Das ist entscheidend. Manche Wege erweisen sich nach Tagen oder nach Jahren, vielleicht nach Jahrzehnten als eine Art Falle. Andere Kreative werden schnell zertreten, weil statuierte Formen von Gemeinschaft immer machtbezogen und sich selbst erhaltend verhalten und agieren. Insofern ist es die Aufgabe eines jeden Christen, sich seiner eigenen Gemeinschaft mit anderen gegebenenfalls neu und anderswo zu suchen. Vor allem dann, wenn die bestehenden statuierten Formen, zum Beispiel wie der sonntägliche evangelische Gottesdienst, einen schleichenden, aber sicheren Tod erfährt und Gemeinschaft eben nicht mehr entsteht. Denn Gemeinschaft entsteht dadurch, dass Menschen gemeinsam etwas tun wollen. Und wenn die Menschen aber dazu angehalten werden, egoistisch oder egozentrisch zu agieren, stirbt auch letztlich der christliche Glaube. Und Glaube ist der Kernpunkt der Theologie des Paulus, nicht die Gesetzeskonformität, auch nicht das, was gestern war, sondern der Glaube an Jesus als Christus, der in einem lebt, mit uns lebt und durch den wir zum Heil kommen, der ist der Weg in die Zukunft. So zumindest Paulus im heutigen Text. Amen. Wir singen nun von dem Lied Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam wollen wir die Verse 1 und 2 von dem Lied Ach, bleib mit deiner Gnade singen.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Lass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinen Worten bei uns, Erlöser, bitt. Lass uns sei hier und dort dein Güte und Heil beschert.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.